Willkommen bei Pre-Sales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Heute werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen der größten Pre-Sales-Organisationen des Landes, nämlich vom Tech-Giganten SAP. Und damit viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich bin Tim und zusammen mit Jan sind wir die Pre-Sales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und helfen SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Pre-Sales-Performance zu entfesseln. Für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Rolle. Bei dem Thema fast selbstverständlich, auch wenn ich selbst einige Zeit bei SAP arbeiten durfte, reicht mein Wissen natürlich lange nicht aus, um die Tiefe dieses Themas abzudecken. Daher habe ich mir Julian Preto als Gast eingeladen. Julian hat seine Tech-Karriere bei einem absoluten Klassiker gestartet, nämlich damals bei IBM als Consultant, und sein erster Karriereschritt führt ihn dann direkt zum zweiten Klassiker der Tech-Szene, den eben zuvor erwähnten Vorzeigekonzern SAP. Dort ist er dann über die letzten 12 Jahre seinen Weg gegangen und verantwortet nun ganzheitlich die Pre-Sales-Organisation von SAP Deutschland mit über 60 Direct Reports und insgesamt über 350 Pre-Sales-Mitarbeitern. Somit ist er in Deutschland vermutlich der Pre-Sales-Manager mit dem mit Abstand am größten Team. So, mit Julian durfte ich jetzt ein sehr breit gefächertes Gespräch führen. Ich habe ihn gefragt, wie viel Zeit man so einer Rolle eigentlich noch mit Kunden verbringt, wie man so eine massive SE-Organisation überhaupt strukturiert und warum sich SAP ganz bewusst gegen die Bezeichnung Pre-Sales entschieden hat. Und zuletzt wollte ich noch seine ganz persönliche Sicht darauf kennenlernen, was eigentlich es bedeutet, im Pre-Sales Karriere zu machen. Und somit starten wir jetzt direkt rein in das Gespräch mit Pre-Sales-Manager Julian Preto. Hallo Julian, schön, dass du da bist.
Hallo Tim, ich freue mich, heute bei euch zu sein.
Ja, genau. Bei uns ist das richtige Stichwort. Der Jan ist ja nicht am Start, aber er richtet auf jeden Fall mal schöne Grüße aus. Ihr seid ja mal eine Zeit lang Kollegen gewesen.
Also ja, Ex-Kollegen, genau.
So, und jetzt muss ich ja gestehen, ich glaube, wir hatten hier im Podcast, den wir jetzt schon fast knapp 6 Jahre machen, noch keine Pre-Sales-Führungskraft im Gespräch mit so einer großen Organisation im Hintergrund. Und da würde ich gerne mal als erstes mit dir reinstarten. SAP hat ja, ich glaube, so knapp über 100.000 Mitarbeiter zurzeit. Und davon 25.000 ungefähr in Deutschland. Wie groß ist denn bei so einer Organisationsgröße eigentlich die Pre-Sales-Org für SAP Deutschland?
Ja, sehr gerne. Tim, danke für die Frage. Und die 25.000 in Deutschland, das ist natürlich nicht unsere komplette Feldorganisation. Das ist nicht unser Vertrieb und auch entsprechend unser Pre-Sales, sondern da haben wir auch Rollen drin, wie die Entwicklung, Marketing, alles Mögliche, was im Endeffekt zur SAP in Deutschland gehört. Unsere Vertriebsorganisation und daraus ableitend auch unsere Pre-Sales-Organisation, ich glaube, wir kommen ja später auch noch zum Namen, wie wir es nennen, hat für Deutschland bemessen roundabout 350 bis 400 Mitarbeiter, je nachdem, ob man teilweise auch Werkstudenten mitzählt oder auch nicht. Die leite ich nicht direkt, also sie ist eine Organisation, die in verteilter Verantwortung liegt, was jetzt im Endeffekt im Vertrieb verteilt ist, sei es Industrien, sei es Produkte. Aber ich habe sozusagen den Hut auf, um diese Organisation und das Thema Pre-Sales indirekt zu führen für Deutschland, indirekt weiterzuentwickeln, und habe auch einen großen Teil der Leute auch direkt bei mir in der disziplinarischen Verantwortung, die ich dann auch als Organisationsleiter führen darf.
Ja, hilf mir mal ganz kurz bei so einer großen Anzahl. Ist es dann schon dritte, vierte Führungsebene oder wo sind wir da eigentlich innerhalb der Hierarchie, wenn man es so nennen möchte?
Ja, also was mir ganz wichtig ist, ist, dass man ziemlich nahbar ist und vor allem auch nicht den Bezug zur Basis verliert. Deswegen versuche ich persönlich auch immer super nah an meinen Resellern zu sein und auch das persönliche Gespräch nicht abebben zu lassen. Entsprechend halte ich nichts von super tiefen Führungs- oder Hierarchieebenen. Tatsächlich in meinem direkten Bereich, wie gesagt, da ist ein größerer Teil der kompletten Pre-Sales-Organisation verortet, sind 60 Personen, der Rest verteilt sich über weitere, ich würde jetzt mal sagen, knapp 20 Teams. Da haben wir tatsächlich eine Führungshierarchie. Ich habe Manager unter mir und dann fängt es auch schon mit den Teams an.
Okay. Ja, verstanden. Also es ist ja auf jeden Fall eine beeindruckende Größe. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, du versuchst auch den Kontakt zur Basis zu halten mit den Individuen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch den Kunden. Hat man dann in deiner Rolle überhaupt noch Zeit, mit Kunden Zeit zu verbringen?
Also ich sage ganz klar, die Zeit muss man sich nehmen, kann man sich nehmen. Es ist auch immer eine Frage der, ich sage jetzt mal, des Empowerments seiner Führungskräfte, seiner Kollegen, ob man Themen direkt bei sich immer bearbeiten möchte oder ob man auch mal, ich sage jetzt mal, Themen auch abgeben kann und in die Verantwortung einer der weiteren Manager gibt. Da gibt's von bis Themen, die sich besser eignen, Themen, die sich weniger gut eignen, strategische Themen, die erstmal bei mir starten, wo ich aber relativ schnell auch gerne meine Mannschaft mit einbeziehe, wo wir es zusammen machen. Und dadurch schaffe ich mir auch eine gewisse, ja, Zeit, um entsprechend in Kundensituationen, in Partnersituationen zu investieren, weil mir persönlich ist das mega wichtig. Ich komme aus einer Pre-Sales-Rolle. Ich war früher Value Advisor. Und als Value Advisor war ich regelmäßig beim Kunden, davor in der Beratung. Also ich war es immer gewohnt, Kundenkontakt zu haben. Und ich würde natürlich ein Stück weit die Nähe und auch das Verständnis vielleicht verlieren, wenn sich etwas weiterentwickelt im Vergleich zu dessen, wie es früher vielleicht einmal war. Und entsprechend ist es mir wichtig, dass ich auch weiterhin da nah dran bleibe, um am Ende auch die Entscheidungen so treffen zu können, wie sie auch getroffen werden müssen, die bei mir liegen, und zwar im Sinne auch unserer Kunden, unserer Kollegen, unserer Partner und dann damit auch im Sinne der SAP, wo ich arbeite, um die ganze Organisation voranzubringen.
Ja, hast du da für dich so einen Richtwert gefunden, wo du sagst, wenn ich, keine Ahnung, ich bin jetzt mal 10% meiner Zeit mit Kunden verbringe, dann habe ich genau diese Balance zwischen, ich kann den strategischen Themen die Aufmerksamkeit geben, aber die sind auch immer gespeist von den Erfahrungen, die ich mit Kunden mache? Oder sagst du, 10% ist schon zu viel, mir reichen auch 5%? Oder hast du da irgendwie so einen Richtwert?
Einen Richtwert habe ich tatsächlich nicht. Also mir ist es vor allem wichtig, dass ich nicht mich an einer Stundenzahl pro Woche orientiere, sondern eher daran orientiere, wie schätze ich denn meinen Impact in der Kundensituation oder in der Partnersituation ein? Also ich würde es schade finden, wenn ich nur zu einer Art Begrüßung dabei bin und halt dem Meeting beiwohne und am Ende vielleicht noch irgendwie ein schlaues Abschlusswort spreche, sondern wenn ich mit reingehe, dann möchte ich auch eine Rolle haben, wo ich auch einen gewissen Value-Add mitbringen kann. Und dann gehe ich mit rein, dann gehe ich sehr gerne mit rein oder auch, wo ich vielleicht die eine oder andere Kollegin oder den einen oder anderen Kollegen unterstützen kann, in der Situation voranzukommen mit Erfahrungswerten oder vielleicht auch einfach mal aufgrund meiner Rolle, meiner Position und damit verbunden auch aufgrund dann der Intensität, wie wir mit der gesamten Mannschaft da stärker reingehen in einen strategischen Kunden, in einen strategischen Deal. Und von daher kann ich da keinen Richtwert nennen. Und es hängt natürlich auch immer ein Stück weit davon ab, wie es gerade andere Aufgaben erlauben, dort reinzugehen.
Ja, fair. Dann mal ganz konkret gefragt, wie lang ist das letzte Kundenmeeting her?
Tatsächlich, ich mache immer Kunde-Partner so ein Stück weit gleich, weil ja, für mich fair. Ist es erstmal der externe Impact. Ja. Tatsächlich letzte Woche. Ich meine, wir hatten unser Kickoff-Meeting, da waren auch viele unserer Partner dabei. Da habe ich auch wieder Partner getroffen, wo wir entsprechend halt in den strategischen Austausch auch gehen konnten.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen Einblick gegeben, wo du herkommst. Du hast ja auch bei SAP eben in dieser Value-Advisor-Rolle gestartet, kommst also auch aus dem Pre-Sales. Und das klingt ja schon so wie eine erste Spezialisierung. Ja? Und du hast, ja auch, habe ich auf LinkedIn gesehen, diese Rolle im Public-Sektor irgendwie, da warst du ja einige Jahre. Und du hast eben ein bisschen Einblick gegeben. Klar, es gibt verschiedene Industrien, ihr habt verschiedene Unterorganisationen mit unterschiedlichen Portfolios, die ihr betreut. So, jetzt sagst du, Größenordnung mäßig sind wir bei 350 bis 400 Leuten, je nachdem, wo ich aufhöre zu zählen. Wie granular baue ich denn so eine Pre-Sales-Organisation überhaupt auf?
Vielleicht fangen wir damit an, weil du über die verschiedenen Rollen gesprochen hast. Schon mal an dem Namen, wie wir Pre-Sales bei uns nennen. Weil schon allein deswegen, weil wir über Value Advisory sprechen. Wir sprechen über Pre-Sales, wir sprechen über Business Development, wir sprechen über Architektur. Deswegen haben wir uns vor Jahren schon mal in eine andere Richtung orientiert, was den Namen anbelangt. Und zwar nennen wir es bei SAP Customer Advisory. Da sind im Endeffekt genau diese Rollen, die ich eben erwähnt habe, alle entsprechend damit gemeint und damit abgeholt. Und es hat auch noch einen weiteren Seiteneffekt, wie wir für uns Pre-Sales beziehungsweise Customer Advisory in Zukunft auch leben wollen und entwickeln wollen. Die Rollen, die wir haben, sind Value Advisory, Business Development, Architekten etc. Wir haben daneben aber auch eine Industrieausprägung. Also wir sind historisch bedingt von der SAP her in Deutschland vor allem überall vertreten, in allen möglichen Industrien und auch sehr stark, sind auch da historisch sehr stark gewachsen mit einer Expertise, wo wir entsprechend investiert haben und jahrelang schon uns weiterentwickeln und die aus meiner Sicht besten Experten im Markt haben für diese Industrien. Daneben haben wir eine gewisse Produktspezifizierung in den Rollen. Also du hast verschiedenste Ebenen. Bedeutet, wir haben einerseits in der Matrix die Produktperspektive, die Industrieperspektive und jeweils hast du auch nochmal eine Rollenperspektive unter Umständen. Und so wie sind wir aufgestellt, so sind wir aufgebaut. Und das erklärt auch ein Stück weit, warum wir auch verteilt sitzen. Wir wollen natürlich auch immer sehr nah zusammen mit unseren Vertriebscounterparts in den jeweiligen Produkten oder Industrien unterwegs sein. Und ich darf die Klammer bilden, die dann entsprechend, ich sag's mal, zentrale Themen für alle Customer Advisor klären darf in Deutschland.
Im April 2024 in Berlin findet das größte Enablement-Event für Presales statt, was es je in Europa gegeben hat. In über 10 Keynotes und 20 Workshops erlebst und lernst du von echten Presales-Experten und Führungskräften. Dabei sind schon Teams von SAP, Salesforce, HubSpot, Miro, Cooper, Splunk und viel mehr. Sichere jetzt für dich und dein Team einen Platz unter artist-circus.com. Das ist ARArtist mit Doppel-R-circus.com. Link natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dich vor Ort zu treffen. Und jetzt zurück zur Folge. Also mega spannend, dass du im Prinzip diese drei, soll ich es mal nennen, Dimensionen hast, um die Presales-Org eben zu organisieren. Und wenn wir jetzt, ich meine, auch Jan und ich, wir sprechen regelmäßig mit Presales-Führungskräften, auch zum Beispiel im Startup-Umfeld. Da gibt es ja, im Startup-Umfeld hast du am Anfang vielleicht gar nicht die Notwendigkeit, überhaupt Presales zu hiren, weil du sagst, ich brauche eigentlich erstmal ein Product-Market-Fit, ich brauche erstmal meine ersten Seller und die übernehmen eigentlich alles, vom Cold-Outreach bis hin zum Vertragsabschluss und alles, was dazwischen passiert, Demo, Discovery und so weiter. Jetzt habe ich die längste Zeit in meiner Karriere bei so mittelgroßen SaaS-Unternehmen gearbeitet, so zwischen 1.000 und 2.000 Mitarbeitern. Da hattest du erste Anfänge, dass sich meine zweite Rolle innerhalb der Pre-Sales-Organisation herauskristallisiert. Eigentlich gab es nur den gemeinen Solution Engineer oder Sales Engineer. Das erste, was dann immer dazu kam, ist auch das, was du jetzt schon mehrfach genannt hast, die Value Advisory Rolle. Die hatten wir jetzt bei Miro zuletzt dann herausgearbeitet. So, und jetzt seid ihr praktisch im Reifegrad nochmal im Endgame, ja. Und diese Bandbreite ist wirklich spannend. Von daher danke, dass du es mal so geteilt hast. Jetzt hast du den Namen schon erwähnt, Customer Advisory. Und ich habe jetzt gerade gestern auf LinkedIn, ich weiß nicht, ob du die Person kennst, den James Cakes, den folge ich ganz gerne. Der hat vor 2-3 Jahren, drei Jahre, glaube ich, mindestens, hat er dieses Presales Collective gegründet. Er eher amerikanisch geprägt, eine Community nur für Presales. Und jetzt hat er gestern sich so ein bisschen, also ich habe ein bisschen mit den Augen gedreht, weil es mich fast ein bisschen genervt hat, weil er hat jetzt angestoßen, ja, Presales, das ist so dieser Begriff, den wir zwar benutzen, aber eigentlich ist der ja doof, weil der impliziert natürlich, dass ich Dinge vor dem Verkauf tue und danach lasse ich los. Und jetzt muss er sich natürlich ein bisschen an die eigene Nase fassen, der James, weil er hat sein Presales Collective ja selber so Presales Collective genannt. Und ich war so ein bisschen dankbar darüber, weil wir immer damit ringen, wie nennen wir denn eigentlich diese Rolle? Ich habe selber damit gerungen, als ich bei meinem ersten Arbeitgeber war, das war so technischer Vertrieb, da hieß ich Technical Account Management und ich hatte gar keine Ahnung, dass das eine etablierte Rolle auch in anderen Technologieunternehmen ist. Und es wäre wirklich sehr schön gewesen, so ein Stichwort zu haben, um auch zu verstehen, also wo gibt's die noch und wo kann ich mich vielleicht austauschen und wo können wir voneinander lernen, auch unternehmensübergreifend. So, und da hat natürlich dieser Presales-Begriff jetzt zumindest einen Beitrag geleistet, dass es mal die Leute zusammengebracht hat. Gleichzeitig kann ich auch das Argument verstehen, und das ist ja auch das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ihr habt ja für euch jetzt auch anders benannt. Und das hast du mir im Vorgespräch verraten, so dieser, ich sag mal, dieser Hit-and-Run-Ansatz. Ich bin am Anfang beim Kunden dabei, baue das Vertrauen auf, ich mache eine Discovery, ich gebe die Demo ab und was auch immer noch notwendig ist, um den Kunden final zu begeistern und zu überzeugen. Und dann bin ich weg. Das ist nicht der Ansatz, den ihr anscheinend jetzt zukünftig fahren wollt. Nimm uns da doch mal mit. Wie siehst du denn die Rolle von, ich nenne es jetzt mal Anführungszeichen, Presales oder Customer Advisory? Wie wird sich denn da die Rolle verändern, nach vorne gerichtet?
Also dazu vielleicht erstmal erwähnt, Hit and Run haben wir nie so richtig gemacht. Also vor allem in Deutschland nicht. Wir haben eine extrem gereifte Kundenbasis. Wir arbeiten mit manchen Kunden über Jahrzehnte hinweg zusammen und teilweise sogar unsere Kollegen im Customer Advisory kennen diese Kunden auch schon seit Jahrzehnten für ihre Produkte, für ihre Themen. Das Produkt hat sich weiterentwickelt. Es gab sozusagen dann Nachfolgeprodukte, die man positioniert hat. Das bedeutet, wir waren nie nach dem Verkauf so richtig raus. Aber eigentlich hat unsere Rolle an der Stelle geändert. Es war immer für uns ein gewisser Spagat, dann einerseits zur nächsten Opportunity zu gehen, auf der anderen Seite aber natürlich die Beziehung zu pflegen und dabei zu bleiben und nicht zu sehr auch in die, ich sag's mal, Consultant-Rolle reinzutauchen. jetzt bei dem neuen, ich sage jetzt mal, Marktangang beziehungsweise beim Thema Cloud haben wir einfach eine komplett andere Situation. Also ein Kunde, der von uns kauft und wir eine Buchung verzeichnen können, ist nur Erfolg für die SAP, wenn er auch ein Kunde ist, der in die Adoption geht, der konsumiert und der dann auch im Endeffekt das Produkt renewed. Das mag vielleicht für viele Companies aus der SaaS-Welt überhaupt nichts Neues oder nichts Besonderes bedeuten, weil daraus ist man geboren. Für uns aber aus der On-Premise-Welt kommt, ist es natürlich etwas auch gewesen, wo man zwar leicht drüber spricht, aber das sich in dem Mindset erstmal auch etablieren muss. Und letzten Endes ist der Begriff Customer Advisor deutlich besser gewählt, weil wir sind für den Kunden über die komplette, wir nennen es Customer Value Journey, verantwortlich, mit dabei. Und was das für unsere Rollen bedeutet, ist erstmal ein erweitertes Mandat. Es ist damit fest, dass wir auch nach Verkaufssituationen nochmal die eine oder andere Demo wiederholen oder den einen oder anderen Business Case validieren mit unseren Value Advisern, dass wir mit unseren Architekten schauen, wie zusammen mit unseren Partnern, by the way, an der Stelle, wir sind ja keine Consultants, aber wir sprechen natürlich mit unseren Partnern, sei es jetzt unsere eigene SAP Services Organisation oder auch entsprechend jemand von unseren Partnern. Wie läuft es denn eigentlich im Projekt? Können wir davon ausgehen, dass wir in der Adoption auch vorankommen, zusammen mit unseren entsprechenden Account Managern an der Stelle? Letzten Endes finde ich die Entwicklung eine sehr schöne, die uns das Thema Cloud gebracht hat, weil es ist etwas, was für den Kunden einfach extrem gut ist. Wir als SAP können nur noch erfolgreich sein, wenn auch der Kunde mit dem, was wir ihm verkauft haben, erfolgreich ist. In der Vergangenheit gab es doch mal die eine oder andere Situation, die zu Shelfware geführt hat. Und da wollen wir überhaupt gar nicht reinkommen. Wir wollen nur Dinge am Ende beim Kunden auch wirklich anbringen, die einen Mehrwert haben und die dann entsprechend auch in eine Adoption gehen, den Kunden erfolgreich machen und nur dann bleiben wir auch erfolgreich am Markt und mit den Kunden.
Also geht mir natürlich total ins Ohr und testet sich diese Perspektive zu sagen, die Veränderung der Rolle geht auch mit dem Wechsel. Wir gehen weg von Lizenzverkauf und On-Premise-Verkauf hin zu Cloud, zu einem Abo-Modell, wo ich regelmäßig meinen Mehrwert wieder darstellen muss oder beweisen muss vielleicht auch. Geht mir natürlich schon ins Ohr, wenn ich jetzt mal, ich sag mal, den typischen SaaS-Blueprint angucke, dann gibt es natürlich noch eine Rolle, die hast du jetzt noch nicht erwähnt, die nennt sich Customer Success. Wo ist denn da dann die Abgrenzung zu dem, was du gerade beschreibst?
Also wir haben tatsächlich auch eine Rolle, die wir Customer Success Partner beziehungsweise den Bereich Customer Success Management nennen. Hier haben wir auch eine Situation, wo wir gerade mit den Kollegen viel enger zusammenwachsen von der Zusammenarbeit her, weil es war in den letzten Jahren so, dass wir im Customer Advisory immer noch erstmal auf die New Bookings geguckt haben im Fokus, weil wir natürlich erstmal die Transformation in die Cloud auch unserer Kunden mit einem Fokus, mit einem, ich sage es mal, Überhang unserer Kapazität unterstützen mussten, wollten und auch gemacht haben. Und wir auf der anderen Seite Customer Success Manager als sozusagen unsere Post-Sales-Organisation betrachtet haben. Aber das Thema Pre- und Post-Sales verschmilzt bei uns. Und das ist auch richtig so und das ist auch gut so. Und entsprechend verschmelzen wir auch in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, die sich im Endeffekt zusammen mit unseren Account-Ownern um den Kunden gekümmert haben, dass am Ende auch die Produkte, die wir verkaufen, auch entsprechend erfolgreich eingeführt werden, zusammen mit unserem Partner-Ökosystem und am Ende dann auch zu einem erfolgreichen Renewal führen.
Also hier an der Stelle vielleicht auch nochmal so aus meiner eigenen Biografie eine Beobachtung, die habe ich jetzt insbesondere bei Miro auch gemacht. Dort gab es nämlich ähnliche Entwicklungen. Also auch dort hat sich die SE-Organisation mehr und mehr auch nach dem Vertragsabschluss mit Kunden intensiver auseinandergesetzt. Natürlich dann auch in Kooperation mit den CSMs. So, also das hast du ja auch gerade bestätigt, dass ihr da diesen Weg geht und dann da eine Synergie idealerweise besteht. Und tatsächlich hat es bei uns im Arbeitsalltag schon auch manchmal für Reibung gesorgt, weil gar nicht so klar, und ich sage jetzt nicht, dass es bei euch so ist, aber so war eben die Beobachtung zumindest bei uns, dass im Arbeitsalltag mit einem Bestandskunden gar nicht so klar war, naja, wann hört denn jetzt CSM-Verantwortung auf und wann beginnt vielleicht die SE-Verantwortung? Verantwortung. Du hast gerade schon so zwei, drei Beispiele genannt, Value Proving oder nochmal eine Demo geben, wo ich sage, ja, vielleicht könnt ihr so ein CSM auch mal eine Demo machen. Also das war so eine Herausforderung und ich sehe noch eine zweite, nämlich auch die Verhältnisse. Du hast ja zumindest, wenn du jetzt mal rein Presales-mäßig denkst, haben wir ja typischerweise, und das wird auch bei SAP ja wahrscheinlich nicht groß anders sein, du hast ja nie ein 1:1 Verhältnis zwischen Vertriebskollegen und Customer Advisory oder Presales, sondern da, ich glaube ganz typisch so im Enterprise-SaaS-Bereich 1:3, 1:4, klar, je nachdem wie transaktional es wird, wird es dann auch mal 1:10 sein, ne? Aber du hast immer so ein Ratio, was ja schon bedeutet, wir müssen sowieso schon sehr dediziert entscheiden, auf welchen Opportunities, auf welchen Kunden wir wirklich unsere Zeit verbringen und wo vielleicht auch nicht, weil wir können nicht alles abdecken. So, jetzt wird dieser Spagat, hast du es gerade genannt, der wird jetzt ja noch größer, weil ich jetzt noch die zweite Hälfte, ich meine, bei Winning by Design, die haben immer diese Bauteile, diese Fliege, am Anfang habe ich die Anbahnungsphase, der Funnel, dann kommt der Vertragsabschluss und dann kommt eigentlich die Value Creation Phase, also die rechte Seite der Fliege sozusagen. Wenn ich die jetzt noch öffne, ist ja dieser Spagat, wird ja dann noch schwieriger. Habt ihr da für euch schon ein Rezept gefunden, diese Balance zu finden?
Also ein Rezept würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben natürlich eine Vorstellung davon, wie es laufen muss. Und ich glaube, es ist immer, wie du es auch gesagt hast, wenn du von deinem alten Arbeitgeber sprichst, es ist erstmal herausfordernd und es ist auch etwas, wo sich die Organisation ein Stück weit entwickeln muss, wie man mit diesen Situationen umgeht. Es wird ganz klar eine bessere Priorisierung stattfinden müssen. Wo gehen wir rein? Wo gehen wir nicht rein? Wo ist der Erfolg sehr versprechend? Wo ist es eher absehbar, dass wir vielleicht auch mal sagen müssen, no bid an der Stelle, ne? Das ist das eine. Das zweite ist die Synergieeffekte, die du auch eben angesprochen hast mit Customer Success Managern. Hier wird Hand in Hand gearbeitet. Was wir uns nicht leisten können, ist, dass wir sozusagen Double Bookings haben für eine Aufgabe. Dass wir im Endeffekt mit einem Bus an Leuten kommen, wo ein Teil davon dieselbe Aufgabe im Termin vertritt, da müssen wir deutlich effizienter werden und das ist auf einem sehr guten Weg, wie wir auch im Endeffekt uns die Bälle zuspielen, die Aufgaben sozusagen schneiden, wer ist für was zuständig und auch super eng zusammenarbeiten. Also dass es nicht im Endeffekt wie zwei Bereiche wirkt, die sich zufällig beim Kunden treffen. Nee, so ist es nicht geplant und so ist es auch nicht gelaufen in der Vergangenheit. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Und ich meine, der letzte Aspekt ist auch wir werden ein Stück weit effizienter werden müssen, wie wir unsere Dinge liefern, wie wir vielleicht auch für uns AI nutzen können, um gewisse Dinge ein Stück weit schneller zu erledigen, Teile von unserer Arbeit vielleicht auch ein Stück weit durch AI oder auch durch andere Ansätze mit hinzufließen zu lassen. Wir arbeiten zukünftig auch verstärkt mit Digital-Formaten, die natürlich skalierbar sein sollen. Und das werden wir nicht nur, ich sage jetzt mal, in Richtung von Kunden verwenden, wo wir sagen, jetzt müssen wir erstmal gucken, wann die Beziehung so reif ist, dass wir mit, ich sage jetzt mal, noch weiteren Experten mit reingehen und sich die Anbahnung entsprechend so entwickelt, dass wir auf die Cost of Sales höher fahren können an der Stelle, sondern das werden wir auch in unseren Alltag einfließen lassen, auch bei, ich sage jetzt mal, in dem Segment, wo wir sehr high-touch reingehen, wo wir, ich sage jetzt mal, gewisse Aspekte unserer Arbeit über weitere digitale Services mit unterstützen orchestrieren können. Also das wird ein Puzzle sein, wo wir ein Gesamtkonstrukt dann am Ende haben, wo wir einerseits mit unseren Experten in einem High-Touch-Mode reingehen können, andererseits auch unterstützt werden durch sehr effiziente, skalierbare Ansätze, die aber durch die, ich sag's mal, Experten auch eine gewisse Veredelung, Absicherung, Qualitätssicherung erfahren, damit der Kunde am Ende natürlich keinen Qualitätsverlust erleidet, wir aber ein Stück weit mehr Mandat erfüllen können mit, ich sag's mal, gleicher Stärke.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast jetzt gerade also künstliche Intelligenz als ein Schlagwort genannt. Spannenderweise hat das mein vorheriger Podcast-Gast, der Abraham König von Autodesk, hat auch ähnliche Dinge erzählt. Er hat so ein konkretes Beispiel genannt, beispielsweise Assets. Ja, wir haben Vertriebsunterlagen. So, jetzt wollen wir die vielleicht nicht nur in Deutsch und Englisch haben, sondern vielleicht brauchen wir auch Polnisch und Französisch. So, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt mehr den Presales, der die Fachkenntnis hat, sondern wir können das vielleicht automatisiert durch solche Technologie umsetzen. Wir hatten ja auch im Podcast schon häufig das Thema Demo-Automation. Das habe ich jetzt so ein bisschen also im Subtext rausgehört bei dir, dass das vielleicht auch ein Thema bei euch ist. Und ohne jetzt irgendwie, ich sag mal, Wettbewerbs, relevante Interna zu plaudern. Habt ihr noch andere Ideen, die in Richtung Skalierbarkeit der SE-Organisation einzahlen, über die du gerade nachdenkst?
Ja, also im Endeffekt ist es überall ein Thema. Ich glaube, man merkt es auch, wie wir in Richtung unserer Kunden agieren, was wir an unserem Portfolio natürlich auch investieren wollen an AI. Betrifft natürlich auch uns, wenn man uns als eine Art von Kunde sieht von AI, die wir es dann in unserem Business einsetzen und anwenden. Und ich merke das an so vielen Stellen. Wir haben beispielsweise Workshops, Kreativworkshops, wo man sich Input holt, auch vielleicht mal von einer AI, um gewisse Ideen, die man jetzt, man kennt's ja, Design Thinking, auf den Post-its geklebt hat, ne? Und man das einfach mal der Maschine gibt und sagt, hey, was würdest du da draus jetzt machen? Und das gibt im Endeffekt einen Input für den nächsten Kreativprozess. Also diese Zusammenarbeit Mensch-Maschine, die kann natürlich dann auch dazu führen, dass man am Ende ein besseres, vielleicht, aber bestimmt ein schnelleres Ergebnis hat, was man dann weiter vorantreiben kann. Das ist jetzt so eine Facette, wenn man jetzt über, ich sage es mal, Kreativtechniken geht. Es gibt aber auch andere Facetten, wo es dann beispielsweise darum geht, im Demand-Management, wie können wir entsprechend vielleicht gewisse Postings schneller zusammenführen, Input für einen Post bei LinkedIn etc. uns erstmal zusammenstellen lassen. Wir werden ihn dann als Mensch Qualität sichern, anreichern, vielleicht nochmal im eigenen Stil entsprechend entwickeln. Aber diese Vorarbeit, die sonst vielleicht die eine oder andere Stunde gekostet hätte, ist natürlich entsprechend deutlich effizienter. Und diese Stunde mehr, die können wir dann natürlich woanders dann investieren, wo wir dann beispielsweise unserem erweiterten Mandat nachgehen.
Ja, schöne Beispiele, danke dafür. Und freut mich auch zu hören, dass die Pre-Sales-Organisation beim Thema, ich nenne es jetzt mal Social Selling, auch einen aktiven Beitrag bei euch leistet. Ich glaube, das ist definitiv auch ein Weg, in dem sich diese Rolle auch weiterentwickeln wird. Und das ist jetzt vielleicht auch ein guter Anschluss an meine nächste Frage, weil jetzt hatten wir über diese Verantwortung im Post-Sales gesprochen und da vielleicht noch ein letzter Abschluss. Jetzt ist ja, wenn ich mir das Fähigkeitenprofil angucke von jemand, der extrem gut, und ich sage jetzt ganz bewusst, Pre-Sales macht. Na klar, ich brauche Technologieverständnis, ich brauche eine Neugierde, ich brauche, eine taktische Fähigkeit, im Kundengespräch gut reagieren zu können, Einwandsbehandlung, aber auch sowas wie, ich nenne es mal, Begeisterungsfähigkeit, Überzeugungskraft, weil am Ende geht es ja schon darauf ab, hier ein Neugeschäft zu generieren, ob das jetzt mit einem Bestandskunden ist oder mit einem ganz neuen Logo. So, wenn ich jetzt auf die Fähigkeiten schaue, die jetzt ganz bewusst bei den Vergleichen CSM braucht der jetzt die massive Begeisterungsfähigkeit? Schadet bestimmt nicht, würde ich jetzt aber auch nicht an erste Stelle setzen. Da würde ich eher sowas wie Einfühlungsvermögen oder vielleicht sowas wie eine Didaktikfähigkeit sehen. So jetzt, damit macht man ja auch diese Rolle jetzt, wenn ich jetzt sage, da gibt's Verantwortung im Pre-Sales-Team, nehme ich da jetzt mit rein und sage jetzt Customer Advisory. So, welche Fähigkeiten siehst du, braucht denn Pre-Sales zukünftig, um dem Anspruch auch gerecht werden zu können?
Ich würde jetzt mal sagen, das sind Fähigkeiten, die wir auch in der Vergangenheit schon entwickelt haben. Das ist erstmal ein super starkes Verantwortungsbewusstsein. Ob das jetzt eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft ist, ist jetzt mal dahingestellt. Aber im Endeffekt geht es um das Mindset, ne? Dass wir auch, und das haben wir in der Vergangenheit auch so gelebt. Ich habe ja über die langen Kundenbeziehungen gesprochen. Und es war nicht unüblich, jetzt nicht der Standard, aber es war auch häufiger mal so, dass eine Einarbeitung eines neuen Account Executives auch oftmals jemand aus dem Pre-Sales übernehmen konnte, weil er den Kunden einfach schon seit 15 Jahren kennt, dort als Trusted Advisor unterwegs ist und natürlich auch die entsprechenden Details zu den Personen, zu der Historie, zu der Roadmap, ne, zu den Ideen, zu der Planung dieses Kunden auch kennt. Und das ist in unserer DNA verankert. Und dieses Verantwortungsbewusstsein ist, glaube ich, maßgeblich wichtig, um auch in diesen Post-Sales-Phasen, nachdem verkauft wurde, entsprechend dort auch den richtigen Ton zu treffen und auch für den Kunden einen Mehrwert zu stiften. Also von daher, diese Eigenschaft bringen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, wo es eher darum geht, ist, was wollen wir dem Kunden in einer After-Sales-Phase, Post-Sales-Phase denn an, ich sag's mal, zusätzlichen Services liefern. Und das sind, ne, Sales-Services. Das hat jetzt nichts mit Consulting zu tun. Da geht's dann eher darum, wie entwickeln wir eigentlich Formate, Konzepte, gut standardisiert, damit vielleicht auch, ich sag jetzt mal, skalierbar und nicht, dass wir uns das nächste Thema schaffen, dass wir für jeden Kunden immer wieder neu uns erfinden müssen. wie wir eine Value Realization entsprechend vielleicht auch messen können oder dem Kunden aufzeigen können, hey, wir sind hier on track bei dem, was wir dir am Anfang des Business Cases prognostiziert haben. Das ist gut on track oder es ist nicht gut on track, und dass wir dann zusammen mit unseren Solution Advisor, mit unseren Architekten und auch mit unseren Partnern schauen können, warum weichen wir von diesem Business Case ab? Was haben wir denn anders gemacht, wie wir es eigentlich dachten, dass es läuft? Oder muss man ganz klar sagen, wir gehen natürlich immer auch noch mit einem Sales-Mindset rein. Wo verbergen sich denn auf diesem Weg Potenziale, die für den Kunden noch erreichbar sind, die vielleicht dann auf der anderen Seite auch für Potenziale für unsere Plattform, für andere Produkte, für uns auch nochmal sprechen, sodass am Ende ein valides Gesamtbild für den Kunden ausgearbeitet werden kann und wir einfach mit mehr Wissen mit dem Kunden zusammen entsprechend die richtigen Empfehlungen machen können und ihn auch zum Erfolg begleiten können. Und von daher würde ich sagen, Verantwortungsbewusstsein, und ich glaube, ein Stück weit müssen wir überlegen, wo können wir nach dem Verkauf auch standardisiert entsprechende Leistungen, Services liefern, die am Ende zu mehr Kundenerfolg führen.
Finde ich einen total spannenden Punkt, weil das natürlich, ich meine, du nennst es Verantwortungsbewusstsein im Englischen. Ich glaube, das trifft es vielleicht noch ein bisschen von einer anderen Perspektive, sowas wie Ownership. Ne? Ich verkaufe am Anfang etwas, aber ich weiß auch, danach werde ich weiterhin diesen Kunden betreuen. Das heißt, also wenn ich jetzt leere Versprechen abgebe, bin ich selber derjenige, der es danach vielleicht ausbaden darf. Auf der anderen Seite bin ich hinten auf der After-Sales-Seite stark engagiert bin, kann ich natürlich auch viel besser meine vorher aufgestellten Hypothesen in der Realität validieren, was mich natürlich in der Argumentationskraft vorne bei wiederum anderen Kunden, vielleicht in der ähnlichen Industrie oder die in einer ähnlichen Situation sich befinden, noch viel stärker einbringen. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Vorteile auch, das so zu machen, und geht mir total ins Ohr. Danke dafür. Und jetzt hattest du schon diese Transition von On-Premise zu Cloud gerade mal schon erwähnt, ne? Und ich habe ja schon so ein bisschen aus meiner Nähkästchen-Vergangenheit erzählt, ne? Bei Miro, da waren wir, am Ende waren es, glaube ich, als ich ging, so 35 Leute in der SE-Organisation. Und da hat sich auch schon gezeigt, also klar, wir sind da extrem dynamisch gewachsen und es hat sich auch in sehr kurzer Zeit immer sehr viel verändert. Aber eine Herausforderung hat sich da schon gezeigt, dass selbst bei solchen, jetzt im Vergleich zu euch, kleineren SE-Organisationen, es trotzdem schon schwierig ist, da jedes Teammitglied mitzunehmen in so einer Transformation. So, und ihr seid jetzt, ich würde jetzt mal behaupten, mitten in dieser Transformation von On-Premise in die Cloud. Wie nimmst du denn da, du hast ja auch gerade erwähnt, du hast teilweise Kollegen in deinen Teams, die sind schon 10, 15 Jahre am selben Kunden, vielleicht auch schon bei SAP noch länger. Wie nimmt man denn so eine Organisation mit in so eine Transformation?
Also ich muss sagen, wir sind schon lange in der Transformation, was das Thema Mindset zur Cloud Company anbelangt. Das heißt, wir fangen damit nicht erst an, sondern das ist ein Thema, was uns jetzt schon die letzten Jahre sehr stark begleitet. Und ich würde sagen, wir sind da auch sehr gut fortgeschritten. Ich glaube, der Schlüsselfaktor ist erstens kommunizieren, darüber zu sprechen, auch zu erklären, warum wir als Firma auch zur Cloud Company werden. Da fängt es ja schon an, ne? Warum der Markt und auch der Kunde das braucht und möchte und was wir dafür tun müssen, was das für uns bedeutet. Und ich glaube, ich kenne keinen mehr, der nicht von diesem Weg überzeugt ist bei uns. Und das hat auch relativ schnell funktioniert, dass man wusste, okay, das ist unser Weg und wir verstehen ihn auch. Trotzdem ist in der Art und Weise, wie man arbeitet, manchmal noch ein Stück zu gehen, wo man sich selbst ertappt und sagt, ja, das ist ja jetzt Post-Sales-Geschäft, ne? Wo ich sage, okay, jetzt haben wir aber die Zeit auch, wo Customer Advisory nicht mehr nur Pre-Sales ist, sondern wo wir den Kunden ganzheitlich sehen, was wir, by the way, eigentlich indirekt sowieso immer schon gemacht haben, weil es gab bei uns keinen Mitarbeiter, der gesagt hat, den Kunden, den ich schon so lange kenne und der uns auch mit erfolgreich gemacht hat, wo wir zusammen gewachsen sind die letzten Jahrzehnte, ja, denen kann ich dann nicht helfen, weil das ist eine Post-Sales-Aktivität, das gab es nie. Trotzdem, man hat immer von Pre- und Post-Sales gesprochen und das ist ein Engagement, das ist eine neue Opportunity, die ich bewerte, dass am Ende es eigentlich nicht darum geht, ist es eine Opportunity oder ein Renewal, sondern es ist erstmal ein Kundenengagement und ich muss priorisieren, kann ich da unterstützen, habe ich da den Impact, was muss ich damit reinbringen, wie kann ich das im Endeffekt mit der bestmöglichen Qualität, aber auch mit der bestmöglichen Effizienz gestalten, sodass wir sozusagen unsere Kapazität zum maximalen Erfolg von uns und auch von unseren Kunden einsetzen. Das ist das Thema, wo wir wo wir momentan drin sind, wo wir sehr gute Fortschritte machen, aber was sozusagen gerade unsere Transformation anbelangt, auch im Kontext unseres Mindsets. Aber wie gesagt, da sind wir schon echt gute Schritte gegangen und ich bin mega stolz drauf, wie wir das alles gestalten miteinander. Und ich glaube, man merkt es auch bei unseren Kunden, dass es richtig ankommt, so wie sie es brauchen, so wie sie es auch von uns erwarten. Und von daher werden wir da weiter einfach machen wie bisher und weiter wachsen in das Thema rein.
Ja, und jetzt, ich meine, ich durfte ja auch mal eine Zeit lang bei SAP arbeiten und auch bei den anderen Organisationen, bei denen ich im Pre-Sales gearbeitet habe, habe ich immer den Teil, die Pre-Sales-Organisation an sich immer als den Teil des Unternehmens wahrgenommen, wo Innovation und auch die Veränderungsbereitschaft, ich würde mal sagen, überdurchschnittlich hoch ausgeprägt ist. Vielleicht liegt es irgendwie daran, dass wir alle sehr neugierig sind, was ja auch eine Kernfähigkeit oder Charaktereigenschaft von Pre-Sales ist. Und natürlich liegt es auch daran, dass wir bei Produktveränderungen und Technologieveränderungen eigentlich immer die Ersten sind, die zumindest innerhalb des Go-to-Markets davon wissen und sich da auch tief reinarbeiten. Siehst du da irgendwo eine Chance, dass auch so eine Pre-Sales-Organisation zugegebenermaßen als dann doch eben auch nur ein Teil von einem großen Ganzen irgendwo aber nochmal einen besonderen Beitrag leisten kann, den Rest der Kollegen irgendwie mitzunehmen und zu sagen, hey, komm, das ist jetzt die neue Strategie, wir gehen jetzt eben in die Cloud oder welchen Beitrag siehst du da in der SE-Org?
Also ich glaube, es ist gar nicht der Punkt, dass wir beeinflussen müssen, wir gehen jetzt in die Cloud, wir sind schon in der Cloud. Natürlich haben wir noch Kunden, die auch mit uns On-Premise-Geschäft machen, aber wir sind in der Cloud. Also es zeigt auch ein Großteil unserer Kunden, die von uns auch erwarten, dass wir Innovation in der Cloud anbieten, die uns gar nicht nach On-Premise-Produkten fragen etc. Den Beitrag, den wir leisten können, und da will ich so ein Stück weit auch so ein Plädoyer sprechen für die Rolle von Pre-Sales, / bei uns Customer Advisory. Es ist einfach die bisher, ne, von meiner Perspektive Wahrnehmung, und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt in dem Bereich bin, aber es ist einfach eine super, mega spannende Rolle, weil du hast von allem etwas. Du hast einerseits die Nähe zum Produkt, zu unserem Kern, was wir eigentlich unseren Kunden verkaufen und womit wir sie auch erfolgreich machen wollen. Du hast ein Stück weit eine Selbstbestimmtheit, du kannst auch ein Stück weit mit entscheiden, wie gestalte ich einen Kundentermin, wie will ich ihn nochmal besonders überraschen. Also du hast dann gewisse Freiheiten, du hast auch Möglichkeiten, dich mal rechts und links weiterzuentwickeln. Ich habe vorhin das Thema AI genannt, ne, wo viele natürlich für sich auch überlegen, hey, wie kann ich eigentlich mich auch nochmal neu erfinden, was kann ich damit hinzunehmen, wie kann ich überraschen. Da gibt es so viele tolle Beispiele, die jeden Tag aufpoppen, die ich dann sehe, wo ich einfach auch begeistert bin, was die Leute, was für eine Kreativität da reinkommt. Und das Dritte, was natürlich auch jemand sagt, der super eng vielleicht ein Produkt ist, aber was vielen fehlt, ist diese ultimative Nähe zu den Kunden. Und dieser Dreiklang letztendlich, der macht es zu einer extrem spannenden Rolle, die wir entsprechend halt auch dahingehend nutzen können, um einerseits Kundenanforderungen besser zum Produkt zu bringen oder Verständnis vom Produkt besser in den Sales zu bringen. Also du hast einfach hier eine Brücke in alle Welten und so können wir natürlich auch Gutes für unsere Firma, für unsere Kunden, für unseren Sales, für alle tun. Und was ich da auch immer schön finde, das ist auch oft der Grund, warum sich die Leute für diese Rolle entscheiden. Sie haben einfach Bock genau auf diese drei Sachen, sind mega intrinsisch motiviert und tun das auch, sind sehr leidenschaftlich darin, auch das Kundenfeedback wirklich mitzunehmen. Und durch die lange Historie, durch die Nähe, die wir bei der SAP jetzt in Deutschland hat, auch zum Konzern, der in Deutschland sitzt, die Mutter, die in Deutschland sitzt und damit auch die Entwicklung, die in Deutschland sitzt, diese Nähe kann man halt auch entsprechend super gut nutzen. Da haben wir natürlich den Sondereffekt hier bei uns und das tun die Leute. Und das sind Dinge, die wir weiter nutzen, die wir in der Vergangenheit genutzt haben und die uns auch erfolgreicher machen. Und am Ende natürlich auch, ja, die Kunden entsprechend auch glücklich macht, indem sie hier in Deutschland vor allem auch die Möglichkeit haben, noch besser, noch schnellere Wege, Kanäle auch in die Entwicklung darüber zu finden. Und da merkt man halt auch daraus, dass wir ein Unternehmen sind, was in Deutschland groß geworden ist. Und man merkt es auch über unsere Anwendergruppen. Die DSAG ist eine mega starke Gruppe, wo wir ganz viel Feedback auch bekommen, die dann wiederum damit auch unser Produkt beeinflussen. Und wir als Customer Advisor sind immer dabei bei der DSAG und moderieren gewisse Gruppen. Wir sind da einfach schon jahrelang engagiert und ein Stück weit zwischen den Welten und versuchen das Beste für beide Seiten rauszuholen.
Also vielen lieben Dank für dieses wunderbare Pre-Sales-Plädoyer, Customer Advisory-Plädoyer. Ja, ich lese ab und zu mal wieder auf LinkedIn, Pre-Sales, der beste Job der Welt, den niemand kennt. Ja, von daher werde ich jetzt einfach genau diesen Talk-Track, den du gerade gesagt hast, den werde ich jetzt so nehmen und praktisch dann in die Welt tragen, damit doch weitere Menschen draußen realisieren, wie cool eigentlich diese Rolle ist, weil ich gehe alles mit, was du gerade gesagt hast. Und ich fand das so schön, du hast gerade dieses eine Beispiel genannt, hier Kollegen, die jetzt sagen, okay, hier tut sich ein neues Themengebiet auf, AI, ich schule mich da weiter, ich lerne, ich entwickle mich dort auch weiter. Weil sich da nämlich, und da würde ich jetzt gerne in die Zielgerade einbiegen, auch mal die Frage der persönlichen Entwicklung innerhalb einer Pre-Sales-Organisation stellt. Und jetzt sprechen Jan und ich fast täglich mit Pre-Sales-Führungskräften und da zeigt sich regelmäßig ein ähnliches Bild. Und ich habe es auch selber so erlebt als Führungskraft, dass du eben einzelne Mitarbeiter hast im Team, die für sich als einzigen Weg, Karriere zu machen, sehen, ja, ich muss jetzt irgendwie Führungsverantwortung übernehmen. So, und jetzt muss ich dazu sagen, das finde ich eigentlich fand ich bei SAP wirklich sehr gut. Ihr habt ja da einen sehr transparenten Setup hinsichtlich der Karrierestufen, wo auch die Managerstufe mit der Individual Contributor Stufe sozusagen parallel mitläuft, so dass ich als IC Individual Contributor tatsächlich, wenn ich jetzt mal beispielsweise auf die finanzielle Vergütung schaue, ein ganz gleiches Niveau erreichen kann, wenn ich auf dieser selben Stufe bin, was ich sehr, sehr gut finde, was ich selten gesehen habe. So. Also da auf jeden Fall mal ein großes Kompliment, aber wie ist denn jetzt deine Perspektive dazu? Was sagst du Mitarbeitern, die sagen, ja, ich muss jetzt irgendwie Führung übernehmen, um irgendwie vorwärts zu kommen?
Ja, also das wollte ich nochmal unterstreichen. Das ist bei uns so, dass die Fachkarriere und die Managementkarriere natürlich auch immer bis zum gewissen Punkt, ich meine, ich glaube, dass ein Vorstand auch irgendwo Manager ist, das ist klar, aber ich meine, wir haben ja sehr viel Spielraum nach oben, wo die Fachkarriere und die Managementkarriere natürlich auf einer Ebene ist und das wird auch genauso gelebt. Und es ist auch gut so, weil nicht jeder Manager ist der beste Fachexperte und nicht jeder Fachexperte ist der beste Manager. Ich glaube, man muss immer gucken, wer kann denn was und wer kann denn am Ende auch welchen Impact bringen und damit auch entsprechend sein Glück damit finden. Weil ich glaube, niemand macht gerne einen Job, wo er das Gefühl hat, ich kann den jetzt nicht so gut machen, ne? Nur weil ich Karriere machen möchte. Zumindest so ist meine Überzeugung. Was ich den Kollegen sagen würde, ist, hinterfragt es erstmal, warum wollt ihr das machen? Also ich persönlich wusste auch nicht, als ich in meinem Berufsleben gestartet habe, dass ich Manager werden möchte. Das hat sich eher entwickelt im Laufe der Zeit, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel es mir zurückgibt, wenn ich meinen Kollegen helfen konnte, auch mit Themen, die jetzt nicht fachlicher Natur waren. Es hat sich relativ frühzeitig entwickelt, dass Leute aus meinem Team oder auch außerhalb meines Teams gerne zu mir gekommen sind, weil ich mir dann gerne die Zeit genommen habe, weil ich es mit ihnen durchgesprochen habe, weil ich überlegt habe, sie besser zu verstehen oder einfach auch mal das Ort zu sein, wo sie mal reden konnten und dann auch ihnen helfen konnte, es mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und das hat mir immer sehr viel zurückgegeben. Deswegen habe ich gesagt, könnte das was für mich sein? Und entsprechend habe ich dann für mich die Frage mit Ja beantwortet und habe auch, ich sage es mal, diese Ambition geteilt, dass ich das gerne gehen möchte, diesen Weg. Ich glaube, das ist auch so der erste Punkt, den man für sich mitnehmen muss. Man muss überzeugt sein und wissen, dass man es wirklich gehen will. Dieses, ich probiere mal aus oder das ist der einzige Weg, überhaupt erfolgreich zu werden, das ist zumindest bei uns nicht der Fall. Man muss sich auch immer überlegen, wenn man mal auf so einem Pfad ist, klar, man kann auch mal wieder in Richtung Individual Contributor, Manager, aber es ist eigentlich ein Pfad, der so bleibt, wenn du Manager wirst, dann kannst du natürlich wieder in eine Individual Contributor Rolle gehen. Aber dieses Hopping, ich weiß nicht, das hat ja auch nichts mit einer, ich sag's mal, Klarheit zu tun, was du eigentlich möchtest, was du eigentlich für einen Impact haben möchtest. Deswegen sollte es gut begründet sein und jemand sollte sich auch gut entsprechend damit fühlen, zu sagen, ich möchte oder ich möchte nicht. Und vielleicht ist es auch, ich weiß es noch nicht, vielleicht möchte ich später. Ich meine, es gibt ja auch, man muss nicht gleich mit, ich sage es mal, Anfang 20 versuchen, Manager zu werden. Man hat so viel Zeit vor sich und jedes Thema, jede Situation, die man als Nicht-Manager erlebt, die stärken einen dann später in der Situation selbst. Also das heißt, ich zehre auch davon, dass ich erstmal den Weg gegangen bin über die Beratung, über den Architekten, über einen Value Advisor. Ich habe versucht, alle möglichen Rollen, also es war nicht bewusst so gesteuert, aber so ist einfach mein Werdegang, auch mal erlebt zu haben. Und das hilft mir heute, auch einfach mitsprechen zu können, zu verstehen, was mir die Leute sagen, weil ich selbst diese Rolle hatte. Und dann mit, ich sage es mal, weiterhin im Kundenkontakt, im Partnerkontakt dabei zu sein, hilft mir auch zu sehen, wie hat sich das entwickelt. Und das würde ich nicht missen wollen. Das heißt, ich bin ganz froh, dass ich die Chance hatte, einfach auch zu reifen, bevor ich irgendwann die Verantwortung übernommen habe. Das wären sozusagen meine Empfehlungen. Und ich würde jemand, der dann am Ende auch noch sagt, nee, das ist, ich bin überzeugt, ich mache das auch aus einem Grund, weil ich Mitarbeiter, weil ich Kollegen einfach auch führen will. Jetzt hört sich so ein bisschen poetisch an, aber auch dienen möchte damit, ne? Aber es ist eigentlich nichts anderes, ne? Man gibt ja auch was zurück, man gibt Halt, man gibt Vertrauen, man versucht auch das Beste aus den Leuten rauszuholen für sie. Und wenn man das, meine persönliche Meinung, für sich mit Ja beantworten kann, ist das, glaube ich, ein toller Weg. Und wenn man andere Motivation hat, sollte man, ich sag's mal, das einfach hinterfragen, ob das wirklich etwas ist, was einen dann auch glücklich macht. Also so meine Meinung dazu. Ich glaube, zu dem Thema gibt's sehr viele unterschiedliche Meinungen.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Perspektive dazu geteilt hast. Und ich finde diesen Begriff des Dienens gar nicht so unpassend. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eher in der amerikanischen Lektüre. Da gibt es ja diesen Begriff der Servant Leadership. Und wir hatten hier tatsächlich auch schon mal, das ist tatsächlich schon einige Jahre her, muss ich sagen, hatten wir auch mal hier mal jemanden im Podcast, der von dieser umgedrehten Pyramide gesprochen hat. Also, dass die Führungskraft eben nicht in der Hierarchie oben ist, sondern in der Hierarchie eigentlich unten und dafür da ist, das Team nach vorne hin zu befähigen und alles dafür zu tun, das Team zum Erfolg zu bringen. Und das habe ich jetzt auch bei dir da so rausgehört. Und auch vielen lieben Dank für die ganz konkreten Beispiele, die du schon gegeben hast, was du jetzt persönlich auch gemacht hast, um dich dahin zu entwickeln, wo du jetzt bist. Ich glaube, da konnte man auf jeden Fall mal einiges mitnehmen. So, und jetzt biege ich gerne in die wohlgemerkt unvorbereitete Abschlussfrage ein und frage dich mal folgendes. Wir haben ja schon darüber gesprochen, hier und da verbringst du mit Partnern, aber auch mit Kunden immer mal wieder Zeit. Und ein Thema, was wir hier im Podcast stetig bespielen, ist eigentlich das Thema Discovery. Da haben wir jetzt nicht heute intensiv drüber gesprochen, aber ich sag mal, so ganz plakativ vertreten wir immer das Mindset, also no Disco, no Demo, ja, der Klassiker. Geh nicht raus mit Features und Functions, sondern hör erst mal zu, bevor du anfängst, selber zu sprechen. Was ist deine Lieblings-Discovery-Frage, Julian?
Ist witzig, weil letzten Endes, ich meine, der Jan, der mit dir zusammen im Endeffekt die SA Rockstars aufgezogen hat, hat natürlich dieses Thema auch bei uns immer als ein Ambassador gelebt, ne? Ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum ihr natürlich mit eurer Unternehmung sehr erfolgreich seid, weil das Thema natürlich immer eine Schwachstelle ist. Ich glaube, von ganz vielen Organisationen, dass man leider Gottes oft fallen lässt, warum man eigentlich in ein Thema reingeht, warum man beim Kunden ist, ne? Und ich kann das nicht auf eine Frage einschränken, sagen, weil also deswegen diese Vorrede, weil für mich ist es mega wichtig zu verstehen, erstens, wo steht der Kunde, was braucht der Kunde, wie kann man ihn noch besser abholen und vor allem, vielleicht kann man sich doch dann doch ne, auf eine Frage begrenzen, die jetzt meine Favorite-Frage wäre und die auch gut zu meinem Anfang passt. Welchen Impact kann ich dem Kunden jetzt reinbringen? Ja, wenn ich jetzt mit meinen Teams oder mit dem entsprechenden Account-Verantwortlichen gebe, dass ich glaube, da steckt so viel Potenzial in der Frage, weil es so viel dann nochmal da fragt, okay, was wäre deine Rolle? Wo steht der Kunde? Wie kann deine Rolle jetzt da einen Impact bedeuten? Deswegen würde ich mich jetzt mal, ne, das hast ja gesagt, die ist nicht vorbesprochen, die Frage. Deswegen sehr viel Sprechdenken dabei. Auf diese Frage jetzt mal einigen. Und aber ich glaube, es gibt keine schlechte oder weniger gute Frage in einer Discovery. Ich glaube, es ist wichtig, das zu tun. Und ohne Discovery haben wir auch einfach am Ende aneinander vielleicht auch vorbeigesprochen.
Julian, mir bleibt nur übrig zu sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich heute hier uns anzuschließen und uns ein bisschen Einblick zu gewähren in eure Welt, in deine Welt. Wir haben ganz schön breite Themen jetzt hier abgefächert, also mega viel dabei gewesen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Ich danke dir, Tim. Und viele Grüße an Jan.
Die richte ich gerne aus. Also bis dahin.
Mach's gut. Ciao.
Ciao. Wie du selbst gerade von Julian gehört hast, war Jan auch schon zu seinen Zeiten bei SAP derjenige, der das Thema Discovery stark getrieben hat. Tja, und geprägt durch unsere eigene Erfahrung von über 25 Jahren im B2B-Softwarevertrieb wissen wir, exzellente Discovery ist die Basis für deinen Erfolg. Seit Januar sind wir mit unserem Discovery Dojo am Start. Das ist das Pre-Sales-Training für Discovery Excellence. Details zum Dojo findest du unter serockstars.com/discovery. Die nächste öffentliche Kohorte startet im Mai und ist streng auf 8 Plätze begrenzt. Um mehr zu erfahren, trag dich jetzt direkt unverbindlich in unsere Warteliste ein. Link natürlich auch in den Shownotes. Das war für dich Pre-Sales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.